Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Wer verübt einen Sprengstoffanschlag auf Fußballspieler und warum? Mit der Antwort, die wir heute auf diese Fragen bekommen, hatte wohl niemand gerechnet. Es war ein beispielloser Plan, den ein 28-jähriger Mann offensichtlich ersann, um an möglichst viel Geld zu kommen. Er hatte darauf gewettet, dass die Aktienkurse des börsennotierten Fußballvereins Borussia Dortmund fallen. Damit dieses geschieht, wollte er wohl größtmögliches Leid anrichten. Mit 3 Sprengsätzen, versteckt in einer Hecke, soll er die BVB-Spieler vor 1,5 Wochen in Dortmund angegriffen haben. Heute Morgen wurde der mutmaßliche Attentäter aus Freudenstadt festgenommen. Am Abend wurde dann Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der des Geldes wegen eine Wette auf den Tod abschloss. Antraut Korde-Stehle berichtet.
Wer hier zum Haftrichter gefahren wird, ist kein Links- oder Rechtsextremer, kein Islamist. Der Mann handelte wohl aus Habgier. Er hat einen deutschen und einen russischen Pass und war nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung schon vor Ostern von den Ermittlern ins Visier genommen worden. Heute Morgen dann die Festnahme in Baden-Württemberg auf seinem Weg zur Arbeit in Tübingen.
Auf die Spur des Beschuldigten sind wir durch auffällige Optionsgeschäfte gekommen.
Am Tag des Anschlags auf den Dortmunder Mannschaftsbus habe der Beschuldigte Optionsscheine auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie erworben. Er habe dafür extra Geld aufgenommen. Mit sogenannten Put-Optionen sichern sonst Investoren an der Börse ihre Geschäfte ab.
Aber man kann auch einfach zocken damit, und zwar in beide Richtungen, wenn man auf fallende Kurse setzt oder auf steigende Kurse setzt, und kann versuchen, so ziemlich hohe Gewinne einzustreichen.
Dass der Verhaftete der Attentäter ist, dafür sprechen laut Bundesanwaltschaft Indizien. Er war wie die Dortmunder Mannschaft Gast im Teamhotel, hatte wohl auf ein Zimmer mit Blick zur Hecke mit den Sprengsätzen bestanden. Und er hat seine Börsengeschäfte vom Hotel aus betrieben.
Die Tatsache, dass hier, wenn der Vorwurf zutrifft, jemand sich bereichern wollte, indem er die Börsenkurse dadurch beeinflusst, dass er Menschen umbringt, ist eine besonders widerwärtige Form von Habgier und erfüllt voll den Mordparagraf.
Nach dem Anschlag reiste der Beschuldigte nicht ab. Er ließ sich ungerührt von der Polizei befragen und aß, so schildern Angestellte, in aller Seelenruhe wohl auch noch ein Steak. Dass er Mittäter hatte, dafür gibt es laut Bundesanwaltschaft keine Hinweise. Und woher der Sprengstoff stammte, das wird derzeit noch untersucht. Bodenproben müssen weiter analysiert werden. Schon jetzt aber Erleichterung über die Entwicklung beim BVB.
Ist das natürlich dann auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass es offensichtlich einen Durchbruch in der Fahndung gegeben hat.
Ein Durchbruch, der vor allem wegen der Fehler des mutmaßlichen Täters möglich war.
In Karlsruhe begrüße ich unseren Rechtsexperten Frank Bräutigam. Es fällt schwer, von Wirtschaftskriminalität zu sprechen. Am besten trifft es wohl das Wort Kapitalverbrechen, oder?
Ja, das könnte passen. Aber ich finde, diese Tat von Dortmund mit diesen möglichen Hintergründen, die lässt sich gar nicht so leicht in Kategorien pressen. Man muss sich den möglichen Gedankengang dahinter wirklich nochmal sehr bewusst machen. Die Profis sind das Kapital eines Fußballclubs. Wie schafft man es dann, den Aktienkurs eines Clubs möglichst weit nach unten zu treiben, indem man möglichst viele Profis tötet? Nur so hätte er das Ziel, möglichst viel Gewinn zu machen, wirklich erreichen können. Und das ist krass. Und wir versuchen dann, die Täter zu vergleichen, die Taten zu vergleichen, einzuordnen. Ich bin aber unsicher, wie wichtig so eine Einteilung in Kategorien ist, wenn man mal die Perspektive der Opfer einnimmt. Für die, ihre Familien, den Verein, hat die Tat schlicht und einfach Angst und Schrecken verbreitet. Und die Kategorien, die kommen dann vielleicht erst an zweiter Stelle.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Frank Bräutigam in Karlsruhe. Und in Frankreich müssen sich Ermittler ebenso und vor allem schon wieder mit einem Anschlag befassen. Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten gestern Abend auf dem belebten Prachtboulevard Champs-Élysées in Paris geht die Staatsanwaltschaft von einem terroristischen Akt aus. Der Angreifer wurde getötet, die Polizei fahndet jetzt nach Hintermännern. Frankreich, wo ohnehin Ausnahmezustand herrscht und dazu am Wochenende die erste Runde der Präsidentschaftswahl ansteht, wirkt hochgradig nervös. Und der Terror bestimmt die Endphase des Wahlkampfs. Alice Fröder.
Einschüsse. Spuren einer Nacht, die Paris in Atem gehalten hat. Während in einem Fernsehstudio die 11 Kandidaten in der letzten großen Wahlsendung auftraten, erlebten die Menschen auf den Champs-Élysées das, was das Leben der Franzosen seit über 2 Jahren bestimmt, ein Terrorattentat. Ich hatte große Angst um mein Leben, um meine Sicherheit und ich habe mich dort hinten in einer kleinen Straße versteckt. Das Attentat trifft Frankreich mitten in der Endphase des Wahlkampfs für den ersten Wahlgang. Alle Kandidaten haben heute ihre öffentlichen Auftritte abgesagt. Ab Mitternacht dürfen auch keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Die ganze Welt schaut gerade auf Frankreich. Das ist auch ein Moment, in dem die Islamisten, die unser Land attackieren wollen, einen direkten Einfluss auf die französische Innenpolitik haben können, indem sie die Entscheidung eines Teils der Wählerschaft ändern. Natürlich beeinflusst mich das Attentat. Wenn man daran denkt, was alles passiert ist und was das für die Sicherheit Frankreichs bedeutet, das wird sich ganz klar auf das Wahlverhalten auswirken. Wir haben damit gerechnet, es wurde angekündigt und daher beeinflusst es überhaupt nicht meine Wahlentscheidung. Für mich steht fest, wen ich wähle. Mich berührt das sehr. Seit 20 Jahren wähle ich und ich bin enttäuscht von den linken und den rechten Präsidenten. Man hat mir immer gesagt, Marine Le Pen sei nicht gut, aber jetzt bin ich mit allem, was sie sagt, einverstanden. Kann das Attentat die Wahl tatsächlich entscheidend beeinflussen? Man muss so ehrlich sein und zugeben, dass niemand den Einfluss dieses Ereignisses auf den Ausgang des ersten Wahlgangs vorhersehen kann. Sie hatte heute in scharfen Tönen ihre politischen Gegner attackiert. Dieser Krieg gegen uns ist ohne Erbarmen und ohne Pause. Seit 10 Jahren wird von den linken und rechten Regierungen alles dafür getan, damit wir ihn verlieren. Viele befürchten nun, dass besonders die rechtsextreme Marine Le Pen den erneuten terroristischen Angriff für ihre Wahlpropaganda missbrauchen könnte. So forderte sie die sofortige Ausweisung von Ausländern, die vom Geheimdienst überwacht werden. Doch der Attentäter von gestern war, wie fast alle Attentäter in Frankreich, ein Franzose. Der 39-Jährige war wegen versuchten Polizistenmordes vorbestraft. Er war aber kein sogenannter Gefährder und scheint sich schnell radikalisiert zu haben. Inzwischen wurde der Ruf nach mehr Sicherheit bei vielen Kandidaten lauter. Le Pens Hauptkonkurrent, der parteilose Emmanuel Macron, verspricht Schutz und Freiheit. Die, die uns attackieren, entscheiden nicht, wer wir sind. Wir sind ein lebendiges, freies Volk, das die Zukunft liebt. An diesen Spagat werden die Wähler am Sonntag wieder erinnert werden. Mehr als 50.000 Polizisten werden ihre Stimmabgabe beschützen.
Manchmal scheint es, als gäbe es in der Welt von CSU-Chef Horst Seehofer nur eine einzige Person, die die Probleme unserer Zeit lösen kann, nämlich Seehofer selbst. Offenbar ist für ihn die Mission von Super-Horst als Ministerpräsident von Bayern noch nicht erfüllt. Sie läuft erstmal noch bis 2018. Doch dann steht die nächste Landtagswahl in Bayern an. Eine Wahl, für die er mit dann fast 70 nicht mehr zur Verfügung stehen wollte, wie Seehofer bisher stets laut gesagt hat. Doch nun deutet viel darauf hin, dass er am Montag den Rückzug vom Rückzug verkünden wird. Sebastian Kraft.
Nachdenken, in sich gehen, eine Entscheidung treffen. So Seehofers Ankündigung für die 2-wöchigen Osterferien. Nur einmal trat er öffentlich auf. Am Ostermontag gratulierte er dem emeritierten bayerischen Papst in Rom. Und Seehofer wäre nicht Seehofer, wenn er nicht doch ein kleines Puzzlestück seiner Zukunftsüberlegungen preisgeben würde.
Haben Sie sich da einen päpstlichen Rat eingeholt?
Das habe ich nicht gewagt, weil was hätte ich gemacht, wenn er gesagt hätte, machen Sie es so wie ich. Was hätte ich dann gemacht? Dankeschön. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich brauche noch eine Woche.
Nun sind es nur noch 3 Tage und es gibt kaum noch Zweifel, dass Seehofer seinen ursprünglichen groß angekündigten Plan über Bord geworfen hat. Ein geordneter Machtwechsel nach der Bundestagswahl.
Ich werde 2018 nicht mehr kandidieren für den Freistaat Bayern.
Darauf hatte der aussichtsreichste und ambitionierte Kronprinz lange gehofft. Doch Markus Söder, den Seehofer, so heißt es in der CSU, verhindern will, muss weiter geduldig warten.
Am Montag werden wir Klarheit haben. Das sollte man jetzt auch respektieren, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt warten. Ich finde es gut, dass dann Klarheit herrscht und wir werden schauen, was dann letztlich dabei rauskommt.
Seehofers Vorgänger, darunter auch Edmund Stoiber, der als Söders Mentor gilt, sollen ihn bei einem Geheimtreffen zum Weitermachen aufgefordert haben, weil er großen Rückhalt in der Bevölkerung habe. Im oberbayerischen Erding stößt Seehofers wahrscheinliche Verlängerung überwiegend auf Zustimmung.
Weil der Seehofer für die Werte in Bayern steht und Mit dem sind wir einfach bisher super gefahren in Bayern.
Ja, besser als wir das wieder.
Ja, unser Wendehofer, naja, er ist ja flexibel, er ist ein richtig schöner Politiker, dreht sich, wie man es gerade braucht.
Wenn Seehofer jetzt also die CSU in die Bundestagswahl und 2018 in die Bayerische Landtagswahl führen will, wann soll dann wirklich Schluss sein? Nimmt er sich vielleicht Benedikt den 16. als Vorbild?
Der ist geradezu vergnügt, wenn er darauf hinweist, wie er uns alle überrascht hat mit seinem Rücktritt. Aber dass es richtig war.
Horst Seehofer bleibt also seiner politischen Linie treu, der Unberechenbare.
Um verlässliche Politik ging es heute auch in Washington, beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. Sie kamen am Rande der Tagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in der US-Hauptstadt zusammen. Die Nachrichten mit Jens Rieber.
Ein Thema war die Sorge, US-Präsident Trump könnte mit Handelsschranken versuchen, die amerikanische Wirtschaft zu stärken. Bundesfinanzminister Schäuble zeigte sich aber zuversichtlich, dass die G20 die US-Regierung von solchen Überlegungen abbringen könnten. Anders als beim Finanzministertreffen in Baden-Baden vor einem Monat habe breite Einigkeit darüber geherrscht, dass sich Abschottung ungünstig auswirken könne. In Deutschland hat die Zahl der Beschäftigten mit befristeten Arbeitsverträgen deutlich zugenommen. Sie verdoppelte sich von 1996 bis 2015, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Insgesamt 2,8 Millionen Menschen hätten derzeit nur einen Zeitvertrag. Betroffen seien vor allem jüngere Leute, Frauen und Ausländer. In Venezuela dauern die Proteste gegen den sozialistischen Präsidenten Maduro an. In der Hauptstadt Caracas wurden bei gewaltsamen Auseinandersetzungen seit der vergangenen Nacht 12 Menschen getötet. Für morgen sind neue Proteste angekündigt. Das südamerikanische Land steckt seit Monaten in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Bei einem Anschlag auf das Hauptquartier der afghanischen Armee hat es im Norden des Landes viele Tote und Verletzte gegeben. Die Zahlen schwanken zwischen 20 und 50 Todesopfern. Radikal-islamische Taliban-Kämpfer, verkleidet als Militärs, hatten das Lager nahe Masai-Sharif gestürmt. Sie wurden nach langen Gefechten getötet, die Basis wieder unter Kontrolle gebracht. Ein Schauspiel besonderer Art bietet sich derzeit im Nordosten Kanadas. Gewaltige Eisberge treiben direkt vor der Küste Neufundlands. Abgebrochen sind sie in der Arktis von Gletschern der Baffin-Insel und Grönlands. Viele sehen in den Riesen auch ein Zeichen für den fortschreitenden Klimawandel. Für die Schifffahrt stellen sie eine Gefahr dar. Es kam schon zu einer Kollision.
Fehlt noch der Blick zum Himmel, Claudia Kleinert. Der Frühling, der ist ja bereits ein Monat alt. Nur das Wetter, das weiß das noch nicht, oder?
Naja, Pina, das hält sich komplett an das, was auf dem Kalenderblatt steht, nämlich April. Das heißt, Aprilwetter, anfangs war es richtig warm, jetzt ist es richtig wechselhaft, nachts kalt, tagsüber dann steigende Temperaturen und sogar ein bisschen Sonne. Also ganz schlimm wird das Wochenende gar nicht mal für alle Sonnenhungrigen. Aber es gibt eben auch nicht für alle das Gelbe am Himmel zu sehen. Nach Norden hin 2 bis 6 Stunden, im äußersten Nordosten sogar 6 bis 10 Stunden Sonnenschein, sollte man sich aber nicht täuschen lassen, denn da können auch mal ein paar richtig kräftige Schauer dabei sein. Mit örtlich Graupel, mit Gewittern, mit schweren Sturmböen, also im Nordosten. Insgesamt häufig mal Sonne zwischen den Schauern, aber einzelne Schauer heftig. Im Süden hängt dann die Front, deswegen dort meist grau. Und am Sonntag 2 bis 6 Stunden Sonne über der Mitte, im Nordosten 6 bis 10 Stunden, im Süden ebenfalls. Und im äußersten Südwesten, da kommen wir sogar auf über 10 Stunden Sonne. Also ganz grau ist es nicht, aber ziemlich kalt für Ende April und für die Jahreszeit. Jetzt in der Nacht kommt eine Front herein, die bringt Regen, legt sich dann über die Mitte. Im Süden ist es noch lange Zeit locker bewölkt bis sternklar, deswegen dort kalt mit bis zu minus 1 Grad. Direkt am Alpenrand in höheren Lagen minus 5 Grad, sonst morgen früh meist 3 bis 8 Grad. Am Vormittag Sonnenschein, am ehesten im Norden, hinter der Front lockert es nämlich wieder auf. Dann folgen Schauer nach und ganz im Süden auch noch ein paar sonnige Abschnitte und meist trocken. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken dann nach Süden vorankommen, dann regnet es auch in Bayern und Baden-Württemberg. Dahinter kurz sonnige Abschnitte, im Nordosten ab und zu Schauer. zum Teil der kräftigeren Art. Die Temperaturen in den trockenen Abschnitten schaffen es aber trotzdem auf Werte zwischen 8 und oft sogar 14 Grad, 16 Grad im äußersten Südwesten. Der Wind ist im Norden deutlich spürbar, ziemlich kräftig unterwegs, im Mittel Windstärke 5 bis 6. Stürmische Böen kann es bei Schauern geben. Und danach eben ab und zu Schauer mal im Nordosten am Sonntag, im Süden meist freundlich. Montag zunehmend sonnig, nur im Norden dicke Wolken, da kann es hin und wieder mal nass werden. Insgesamt steigen die Temperaturen dann wieder etwas an. Das heißt 11 bis 18 Grad.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, und das war's von uns. Hier im Ersten folgt ein Tatort aus Ludwigshafen. Um 1 Uhr erwartet Sie Gabi Bauer im Nachtmagazin und Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dann, guten Abend noch.